What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. AI-Startups sind 2023 das wohl wichtigste Investmentziel für Geldgeber. Zum Jahresschluss gibt es auch in Österreich ein größeres AI-Investment, nämlich für Enlight AI. Das 2017 gegründete Startup ist vor allem durch Founder und CEO Clemens Wasner bekannt, eines der bekanntesten Gesichter der österreichischen AI-Branche. Also was macht Enlight AI und wie wird es 2024 weiter mit KI-Startups gehen? Darüber sprechen wir heute im Podcast und zwar mit Clemens Wasner von Enlight AI sowie den beiden neuen Investoren, nämlich Maximilian Schönfeld von Breeze Invest und Oliver Holle von Speed Invest. Herzlich willkommen im Podcast, ihr drei.
Hallo.
Guten Morgen, Morgen. Freut uns.
Clemens, du bist ja schon öfters im Podcast zu AI-Themen zu Gast gewesen, aber eigentlich noch nie so richtig zu deinem eigenen Startup Enlight AI in a nutshell. Was macht ihr konkret?
Ja, was wir hier jetzt machen, wir entwickeln Software-as-a-Service-Lösungen, die auf Deep Tech AI basieren. Und einerseits ist es im Bereich Geodaten und Computer Vision und andererseits im Bereich Decision System Reinforcement Learning für die Energiewirtschaft.
Alles klar. Und mit diesen Themen konntest du jetzt zwei Investoren überzeugen. Die sind beide zu Gast im Podcast. Es gibt ein Investment für Enlight AI und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sieht es aus mit dem Investment? Wie viel Geld fließt? Was wird mit dem Geld geplant?
Passt. Ja, also in Summe haben wir knapp 2 Millionen eingesammelt. Klassische Seed-Investment-Runde. Wofür wird das ganze Geld verwendet? Vielleicht ist dazu ein bisschen die Backstory von Enlight relevant. Du hast ja früher erwähnt, uns gibt es seit 2017, aber es ist fast bezeichnend, dass wir in den letzten 6 Jahre heute das erste Mal dazu kommen, über unsere Firma selbst zu sprechen. Wir waren zu Beginn auf Services und Dienstleistungen ausgerichtet. Also wir haben Projektgeschäft gemacht, wir haben auch sehr viel angewandte Forschung gemacht, wir sind zu Papers publiziert. Haben dann aber in 2020 den Entschluss gefasst, wirklich hardcore in Richtung eigene Produkte und Software as a Service zu pivotieren. Da war Corona sicher ein Katalyst dafür, aber nicht der einzige Auslöser, weil im Hinterkopf hat die Idee schon immer existiert. Und was sich jetzt herauskristallisiert hat, eben seit dieser Entscheidung in Pivo durchzuführen, ist, dass wir einerseits im Bereich Geodaten mit Detect ein sehr weit fortgeschrittenes Produkt haben, das jetzt gerade in die Scaling-Phase kommt. Und das, sage ich mal, mit Bootstrapping hochzuziehen, das würde an Masochismus grenzen in Zeiten wie diesen. Also dafür braucht es definitiv ein Investment. Beim zweiten Thema Fantasy sogar noch extremer. Also wir haben uns ja schon seit geraumer Zeit mit Decision Support und Reinforcement Learning beschäftigt und haben dort zur Stromnetzsteuerung auch so eine Best-of-a-Kind-Solution entwickelt, die aber von der Fristigkeit, würde ich sagen, eher einem Pre-Seed-Startup entspricht. Also das ist jetzt nicht, du wirfst Geld rein, kommt Skalierung raus, sondern wir sind da noch sehr stark auf der TRL5, auf der Forschungsseite unterwegs. Und auch das kannst du alleine unmöglich skalieren. Und dementsprechend war es naheliegend, dass wenn man jetzt nicht nur eines, sondern sogar zwei Themen hat, die investbedürftig sind und auch investfähig, wie man sieht, dort mit Investoren zu sprechen. Und ja, so in a nutshell, das ist jetzt auch der Plan bis 2025, die zwei mit unterschiedlicher Zeitleiste hochzuziehen.
Alles klar, fragen wir auch gleich mal die Investoren. Was hat die am Enlight AI begeistert? Oliver, warum seid ihr mit dabei?
Mehrere Gründe. Also erstens einmal kennen wir den Clemens schon lange und schätzen ihn sehr. Clemens ist auch mit unserem Deep Tech Team seit vielen Jahren im Austausch. Wir benutzen auch die Expertise von Clemens immer wieder, um unsere eigene AI-Investments in der Due Diligence abzustimmen. Das ist natürlich für uns wichtig, weil es ein extrem breites Thema ist, das auch alle unsere Investment-Teams betrifft. Und hier einen Partner an Bord zu haben, dem wir vertrauen und der wirklich tief drinnen ist, hilft. Das zweite Thema ist natürlich, dass das Enlight mit diesen zwei Cases extrem interessant ist. Das sind Cases, in die wir per se mal schon sehr interessiert sind zu investieren. Und wenn wir das verbinden können, umso interessanter. Wir haben ja auch einen Schwerpunkt mit Climate Tech zum Beispiel, mit Energiewirtschaft. Da erwarten wir uns natürlich auch echte Outcomes. Wir können natürlich auch helfen bei der Investorensuche im Follow-on-Fundraising. Also das sichert den Case noch einmal deutlich ab. Und das dritte ist schon ein Investment in ins österreichische Ökosystem rund um AI. Also ich glaube, das ist erst der Anfang. Ich glaube, zwischen Clemens, uns und den vielen anderen Top-Researchern, die es in Österreich gibt, wird sich da noch einiges entwickeln. Und jetzt haben wir mal einen Anker gesetzt, haben auch einen coolen Co-Investor da mit an Bord. Und ich glaube, das ist, da lässt sich noch viel mehr entwickeln. Wir müssen einfach ein bisschen mehr uns die Welle zuschupfen in Österreich und uns da auch ein bisschen helfen. Die Internationalisierung, die haben wir als Speedinvest, die können wir auch am Tisch legen, aber letztlich ist man auch mit einem doch guten Teil des Herzens auch Patrioten, will da was hier bewegen.
Alles klar, Schub von dem Ball gleich weiter zum Maximilian von Breeze Invest.
Also für uns war das Investment in die Enlight AI natürlich auch getriggert durch das Team, insbesondere den Clemens, den ich jetzt persönlich auch schon seit einigen Jahren kenne, auch wo es noch keinen Investment Case der Enlight AI gegeben hat, haben wir uns kennengelernt und uns ausgetauscht. Und wie dann der Clemens mit dem Investment Case auf die Suche nach Geld gegangen ist, waren wir halt einer der ersten Adressen und das hat uns von vornherein begeistert. Und ich möchte aber den Clemens dann nicht alleine hervorheben, sondern auch sein ganzes Team, was uns wirklich auch gefallen hat. Und das sieht man in diesen Startup-Unternehmen nicht immer, ist der Zug zum Tor, wenn es um die Kommerzialisierung geht. Insbesondere mit dem Detect-Projektteil oder Produktteil ist wirklich erkennbar, dass in der Enlight da ein echter Fokus auf die Kommerzialisierung besteht und dass da auch Wissen und Verhandlungen, Kundengespräche österreichweit, aber auch international, also das ist schon so sehr weit gediehen und das hat uns als Investor sehr gut gefallen. Also die Investition ins Team gemeinsam mit dem Produkt war für uns letztendlich das Ausschlaggebende.
Breeze Invest ist ja ein verhältnismäßig neuer Player am Startup-Markt. Kannst du uns mal ganz kurz einen Überblick geben, was macht Breeze Invest?
Also wir sind eine kleine Investmentboutique, die von unserem liechtensteinischen Eigentümer beauftragt sind, Direktbeteiligungen einzugehen und zu verwalten und da eben Frühphaseninvestments mit einem entsprechenden Hochrisikoprofil einzugehen. Das machen wir. Ursprünglich kommen wir eher aus der Old Economy oder Brick and Mortar Ecke, wie auch immer man es bezeichnen will, haben uns aber in den letzten Jahren mehr und mehr auf frühphasige Investments fokussiert und haben im österreichischen Markt da auch mit der Crate und der Viewer ganz spannende Themen im Deep Tech Bereich uns angeschaut und hinein investiert. Haben auch mit der Cyclotech ein sehr spannendes Hardware-Thema. Da geht es um einen neuartigen Flugantrieb. Ja, das ist letztendlich unser derzeitiger Fokus. Und da hat Enlight natürlich genau hineingepasst.
Mhm, alles klar. Das heißt, ein neuer Player auch am österreichischen Investmentmarkt. Zurück zu dir, Clemens, du hast es vorher geschildert, ihr habt nicht ein, sondern quasi zwei größere Projekte unter eurem Dach. Wie kriegt man das unter einem Hut? Manchmal sagt man auch, man soll mit einem Hintern nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Wie schaut es da aus?
Naja, manchmal funktioniert das. Ich denke da gerade an die Person, die mich gerade interviewt, weil es gibt ja Trending Topics, es gibt Newsroom AI, dann gibt es eigene Klimapublikation und Trending Topics in Bulgarien. Also wie du siehst, manchmal kann das sehr gut funktionieren.
Stimmt natürlich, ja, da gebe ich dir vollkommen.
Nee, aber Spaß beiseite. Dadurch, dass wir aus einer projektgetriebenen Organisation kommen und es dort immer dezidierte Teams gegeben hat, die sich jetzt einmal mit den Basistechnologien beschäftigen, in dem Fall Computer Vision, also Bilderkennung, und dem anderen auch mit Decision Support, hat sich diese Dualität, sage ich mal, bottom-up herausgebildet. Und dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass Thema A, Thema B kannibalisiert oder umgekehrt. Was wir jetzt natürlich schon machen, ist, dass wir gezielt das Team verstärkt haben in die letzten 2-3 Monate. Also zum Beispiel dem nur exemplarisch genannt Detect, das Thema, auf das der Maximilian auch früher eingegangen ist. Da gibt es jetzt ein dezidiertes Produktmanagement, es gibt ein dezidiertes Sales und so weiter. Also das ist natürlich schon wichtig, dass du da die Leute nicht die auf zu viele Themen gleichzeitig deployst und das ist eigentlich organisatorisch vorgebaut. Vielleicht muss man auch dazu sagen, das war vor allem, wenn ich jetzt an die Gespräche mit Maximilian und Oliver denke, das war auch eine riesengroße Vorbedingung, dass das Ganze so strukturiert ist. Also, dass es quasi nicht die Blackbox in Light gibt, wo es einen Sticker Power Grids gibt und einen Sticker Enet, also einen Sticker Detect und dann geht das Geld rein und das ist eine Blackbox, sondern das ist von Headcount-mäßig und Cashflow-mäßig auch komplett aufgesplittert.
Alles klar. Jetzt gibt's europaweit und weltweit natürlich viele, viele Investments in AI-Startups. Ich glaube, das Neueste in Mistral AI, die sind, glaube ich, gerade so 6, 7, 8 Monate alt, Bewertung bei 2 Milliarden Dollar, ist natürlich faszinierend, aber entsteht da nicht auch eine Blase, wenn so ganz junge Firmen, die eigentlich noch kaum etwas vorgelegt haben, dann wieder so riesen Bewertungen bekommen? Erinnert ein bisschen an Crypto 2017. Wie seht ihr das?
Ja, wenn, also bevor da Oliver und Maximilian dort fachkundig was dazu sagen, sage ich da aus dem Bauchgefühl vielleicht eine kurze Einschätzung. Wenn man von Mistral spricht, darf man nicht vergessen, um wen es da geht. Das ist im Endeffekt das Team, das bei Facebook sämtliche Large Language Models gebaut hat, weil Facebook AI Research sitzt in Paris. Und wenn du so haben willst, ist das am freien Markt die einzige Möglichkeit, in AI von Facebook zu investieren. Da gibt es sonst niemand anderen. Da gibt es eine Handvoll von Graduates. Ein anderer Facebook-Graduate ist übrigens der Erik Steinberg, also Österreicher, den du auch schon einmal gefeatured gehabt hast mit Magic Dev. Also das ist wirklich eine Handvoll Personen weltweit, wo du investieren kannst. Das Zweite, bei diesen Large Language Model Deals, ich vergleiche die fast eher mit wie einem Elektroautohersteller. Also ich weiß, Software as a Service is not comparable, aber wie komme ich zu dem Ganzen? Wenn du jetzt ein Investment hernimmst, wie die erste Runde über 100 Millionen investiert werden, dann gehen vielleicht 20-25% fürs Team drauf, der Rest geht in Infrastruktur von Nvidia. Also das sind immer von Nvidia diese H100-Chips. Und da erinnert es mich wirklich frappierend an die Elektroauto-Welle, die es zum Beispiel in China gegeben hat in die 2010er Jahre oder in der Silicon Valley. Das ist gewissermaßen auch eine Absicherung für die Investoren, weil wenn jetzt ein Mistral Belly abgeht, dann haben wir ja trotzdem Zugriff auf die H100s. Das ist dann eigentlich so wie das Werk beim Elektroautohersteller. Also ich finde, man muss da unterscheiden zwischen der Infrastrukturkomponente und der eigentlichen IP beziehungsweise jetzt wirklich Teamkomponente. Und dann wird das schon wieder relativiert von dem Geld, das reingeflossen ist.
Mhm. Wie seht ihr das, Oliver? Du beobachtest wahrscheinlich ganz genau, was da vor allem in Europa an großen Runden passiert.
Ja, Jakob, wir haben eh schon vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Also das ist immer noch ein Bruchteil dessen, was in den USA in vergleichbare Startups investiert wird. Wir wissen ganz genau, was OpenAI an Geld eingesammelt hat. Und hier wird in Europa versucht, einen Konkurrent aufzubauen, der jetzt immer noch chronisch underfunded ist. So muss man es einmal auch sehen. Und für mich persönlich ist der Vergleich mit Krypto wirklich, der passt einfach nicht, weil bei Krypto musste man lange suchen, bis man einen unmittelbaren Use Case gefunden hat, der Sinn macht. Wir alle verwenden, ich verwende ja jetzt am Wochenende wieder ChatGPT massiv verwendet, einfach um meiner Tochter für Mathematik und Physik zu helfen. Da ist die Anwendungsbreite so enorm, dass da auch einige Player groß rauskommen werden. Und wenn es da einen aus Europa geben soll, dann ist das das Mindeste, was man da investieren muss. Abgesehen davon gibt es ganz, ganz, ganz viele europäische Startups, die klassische Seedrunden raisen, 3, 5, 7 Millionen, und die eben spezifische Probleme im AI tackeln. Und die werden auch, viele von denen werden auch sehr erfolgreich sein. Aber das ist, wie der Clemens völlig richtig gesagt hat, das sind ein paar wenige dieser ganz, ganz großen Infrastrukturwetten und ich bin froh, wenn es die in Europa gibt.
Hm, ja. Kürzlich den Saga gehört, es gibt ein AI-Wettrüsten und der einzige Waffenhändler ist Nvidia. Diese ganz großen Runden kommen am Schluss diesem Chip-Hersteller zugute eigentlich, oder? Weil dort wird dann die Hardware eingekauft.
Auch das wird sich ändern, nicht? Also Microsoft investiert schon in eigene Chips, also das ist die nächste große Welle. Ich hätte nicht gedacht, dass die Speedmaster mal in einen Chip-Hersteller investiert. Wir haben das gerade gemacht. Also auch, und zwar schon 2. Also das wird jetzt alles durchdekliniert.
Okay, das heißt, es gibt tatsächlich kleine aufstrebende europäische Chip-Hersteller im AI-Bereich, die gerade gefundet werden.
Absolut, absolut.
Okay, spannend. Ja. Was mir noch aufgefallen ist bei dem Mistral-Deal, das Geld kommt aus den USA. Die großen Runden ohne die Amerikaner können wir in Europa offenbar noch nicht stemmen, oder?
Gut, Aleph Alpha ist jetzt aus Deutschland finanziert worden. Das ist einmal ein Gegenbeispiel. Wir sehen jetzt gerade viele Deep-Tech-Runden, die zum Beispiel eben auch wirklich mit großen Töpfen aus einerseits Family Offices und andererseits eben Public Money, Deutschland, Frankreich, UK, finanziert werden. Also wir haben selber gerade im Quantencomputer-Bereich eine Runde vor der Nase, wo die auch also hoch zweistellig ist und kein klassischer VC, sondern eigentlich nur große, große Family Offices und eben diese öffentlichen Töpfe, die jetzt gerade aufgemacht worden sind für DeepTech. Also es tut sich schon einiges, aber nicht in der Geschwindigkeit und letztlich nicht in der Höhe, wie das vielleicht noch immer im Silicon Valley möglich ist.
Okay. Oliver, du hast es gerade gesagt, AI-Tools benutzen wir täglich im Unterschied vielleicht zu Crypto. Clemens, wie ist es für euch am Markt? Rennt ihr mit euren AI-Anwendungen offene Türen bei den Corporates ein? Wollen die das alles sofort kaufen? Wie schaut es da aus? Ihr stoßt wahrscheinlich auf offene Ohren, oder?
Naja, it depends. Also den Vergleich mit ChatGPT finde ich jetzt charmant. Das ist so wie, weiß nicht, wie wenn du dein Produkt mit Strom und Smartphones vergleichst. Also auf dem Level sind wir nicht angekommen.
Wenn Fahrwasser von ChatGPT ist, ist es wahrscheinlich einfacher als noch vor 2 Jahren.
Das definitiv. Also wenn man sich jetzt die DAG zum Beispiel ansieht, das ist ursprünglich als Projekt im Umfeld ganz früher mal bei Audi und dann bei der Stadt Wien gestartet. Und die Stadt Wien war, was den Einsatz von Geo-KI betrifft, wirklich einer der Vorreiter überhaupt in Europa. Die haben dafür sogar den European Public Sector Award gewonnen. Und das ist von vielen anderen Städten, würde ich sagen, vor 2, 2,5 Jahren eher noch so als Ausreißer von Cutting Edge gesehen worden und weniger als a sign of things to come. Heutzutage hat sich das massiv gedreht. Also Städte rechnen, viele Städte, Gemeinde oder ganz öffentliche Bereiche in Europa arbeitet an eigene KI-Strategien. Das ist noch einmal wirklich, das ist zu einem großen Teil ChatGPT geschuldet, weil da diese Denkbarriere quasi abgebaut worden ist. Und das andere ist, dass auch die ganzen Zulieferer, also beziehungsweise Unternehmen, die diese Fahrten durchführen, die diese Datenerfassungen durchführen, dass die es jetzt schon als gegeben annehmen, dass es AI braucht, um die Daten auszuwerten. Und vor 2, 3 Jahren hätte man noch gesagt, ja, mein Gott, dadurch, was weiß ich, 20 Praktikanten 3 Monate lang beschäftigen, die sich durchscrollen, einzeln durch die Bilder und einzeichnen. Also da hat sich der Default-Modus schon massiv geswitcht. Im Energiebereich, also unser zweites Thema, ist das ein bisschen anders gelagert. Der Energiebereich weiß, wo er hin will, so Richtung 2030, 35, also Stichwort Kontrollraum der Zukunft, digitaler Zwilling des Stromnetzes und so weiter. Aber aufgrund von Cybersecurity beziehungsweise generell regulatorische Einschränkungen, die man natürlich bei kritischer Infrastruktur hat, ist der Weg nicht so, sage ich mal, so direkt, wie das bei einem Thema wie bei Detect der Fall ist. Also da muss man wirklich sich voranhangeln, entweder mit, sagen wir mal, Konsortien, wo es jetzt noch um die, quasi die aus der Forschung herauskommen, oder mit Flagship-Customers, die einzelne Aspekte jetzt bei sich einmal verproben wollen und dann mit dem Fernziel des 2030 wirklich vollumfänglich einzusetzen.
Mhm. Okay. Jetzt gibt es ja seit wenigen Tagen eine scheinbar fixe KI-Regulierung in der EU. Ich rede natürlich vom AI Act. Soll dann so in ungefähr 2 Jahren in Kraft treten. Clemens, kannst du dir schon ein Bild davon machen, wie betrifft euch als AI-Unternehmen diese neue Regulierung? Gut, schlecht, genauso wie vorher? Wie schaut's aus?
Also für die 2 Produkte, die wir machen, ist es gut. Und warum ist es gut? Jetzt ist das Regelwerk fix und wenn wir jetzt von Detect sprechen, also da werden Daten im öffentlichen Raum erfasst und wird anonymisiert und so weiter, ich kann mir und ich werde das Ganze, also das Ganze ist zertifizierbar ab, sagen wir, zweiter Hälfte 2024. Und da jetzt als einer der ersten Player global am Markt aufzutreten mit einer zertifizierten Lösung, das ist sicher nicht schlecht, weil das ein bisschen so den European Angst trifft, was der Datenschutz, wie werden Entscheidungen getroffen etc. Aufs Produkt selbst hat es überhaupt keine negativen Einwirkungen. Beim anderen Thema, wenn es jetzt um Energiemanagement, also Power Grid Optimization geht, Energienetzoptimierung, das ist ohnehin zertifizierungspflichtig, wobei wir da nicht in einem Echtzeitbetrieb sind. Da trifft uns vorher noch die NIS 2, also NIS 2, das ist diese neue Cybersecurity-Richtlinie. Aber am Ende des Tages, für das, was wir tun, ist das kein Problem. Und ich glaube, dass es auf Kundinnen- und Kundenseite auch sehr viel Bedenken zerstreut, so im Sinne von, ja, wie beim Kaiser, da darf man das überhaupt, was dieses Startup da macht, weil es steht da zum AI-Act schwarz auf weiß drinnen.
Okay. Wie sehen die Investoren im Call das AI-Act? Man hat vieles gehört, EU-Kommissare verkaufen das irgendwie als Innovationsbooster für den Kontinent. Im Vorfeld haben verschiedene AI-Startups, unter anderem auch Mistral AI, gesagt, das ist eigentlich ein Hemmschuh. Wie seht ihr das? Wie schaut es aus für AI-Startups? Ist das jetzt wirklich ein Booster, als der verkauft wird, oder vielleicht dann doch nicht ganz so optimal?
Im globalen Wettbewerb sind selbst auferlegte Regulierungen aus meiner Sicht selten ein Booster. Aber so wie es der Clemens richtig sagt, in unserem spezifischen Fall ist es vielleicht im europäischen Markt ein hilft es, die Hemmungen bei den Kunden zu überwinden. Das ist das Positive, was wir daraus ziehen. Ganz abstrakt gesprochen ist es halt aus meiner Sicht wieder eine klassisch europäische Vorgehensweise, dass man damit Selbstregulierungen einmal vorprescht.
Oliver, wie siehst du es?
Ja, ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen. Wir wurden vor wenigen Wochen gefragt, ob wir bei einer Initiative mitmachen von Venture Force, die zum Thema Responsible AI, wo sich einige sozusagen proaktiv gemeldet haben und ein gutes Paper ausgearbeitet hatten, worauf man aufpasst beim Investieren aus Startup-Perspektive, aus Gründerperspektive etc. Das war interessanterweise von zwei US-Fonds initiiert. Wir haben das dann nicht gemacht. Wenige Tage nach unserer Entscheidung ist das öffentlich gegangen. Es wurde von der Gründerlandschaft in der Luft zerrissen, insbesondere von Gründern aus den USA, aber auch von Gründern aus Europa, weil letztlich genau dieses Thema der proaktiven Selbstregulierung massiv, massiv negativ wahrgenommen worden ist. Wie Sie es, oder in dem Fall, wenn man jetzt über den AI-Act reden würde, öffentliche Hand, die sich hier mit Virtue Signaling positionieren will und aber eigentlich das Leben von den Gründerteams, die sich da wirklich im internationalen Wettbewerb bewegen wollen, massiv beeinträchtigt. Also wir waren danach im Nachhinein sehr froh, dass wir das nicht unterschrieben haben. Es ist dann auf Twitter, kann man wunderschön nachlesen. Das ist sozusagen jetzt die Negativliste, die Blacklist von allen VCs, die man nicht am Cap-Table haben will, wenn man in AI etwas macht. Also es ist schon ein sehr, sehr umkämpftes und auch diskutiertes Thema. Und wir, also unser Job ist, Gründer erfolgreich zu machen, Gründerinnen erfolgreich zu machen, das muss man schon sagen. Ja. Und das war für mich schon ein ganz interessantes Signal. So intuitiv das gewesen wäre, so etwas zu unterstützen. Aber wenn dann unsere Kunden, das sind nämlich unsere Gründer, die das so stark zurückpushen, dann ist das schon, sagt uns das was aus.
Okay, aber die erwähnte Selbstregulierung ist jetzt vom Tisch. Also es gibt ja schon recht strikte Regeln. Kann das nicht auch ein Wettbewerbsvorteil sein? Ich glaube, in den USA ist es nicht ganz klar, was erlaubt sein wird. Da gibt es eine Executive Order von Biden, die kommt ohne explizite Verbote raus, aber das heißt ja nicht, dass Verbote nicht noch kommen könnten. In Europa ist es jetzt dann relativ klar, oder?
Zu früh, um das beurteilen zu können, für mich. Also das ist die Argumentation, kennen wir alle als gelernte Europäer, und sie hat bis jetzt selten funktioniert.
Okay. na gut, vielleicht noch zum Abschluss. Clemens, konkret bei Enlight AI, was sind die Next Steps? Was wird man von euch in den nächsten Monaten hören, sehen können, jetzt wo Cash im Konto ist?
Wir werden die Themen für sich viel, viel proaktiver platzieren, weil bisher sind wir eigentlich nach außen immer nur als Enlight aufgetreten. Also die DEC hat eh schon längere Zeit einen eigenen Webauftritt. Ich soll sagen, die interne Struktur, dass die auch nach außen sichtbarer wird. Wir haben das jetzt eigentlich im letzten Quartal eh auch schon auf diverseste Branchen-Events gehabt. Also ich komme jetzt ja gerade von einem Interview von Springer Professional, die das heute am Nachmittag über die DEC berichten. Also diese Produktschiene wirst du viel, viel mehr drüber lesen, vielleicht sogar in Trending Topics. Beim Power Grid Thema, da ist wahrscheinlich der Zugang insofern ein anderer, dass man dort jetzt mehr auf Fachkonferenzen auch schaut, dass man Vorträge kriegt, dass man gemeinsam mit denjenigen, die jetzt quasi testweise die Technologie einsetzen, spricht. Im Endeffekt vom Marketing her ist es wahrscheinlich sogar ähnlicher die vorhin angesprochenen Chip-Startups vom Oliver, als wie jetzt einem klassischen Software-as-a-Service-Startup. Also es ist wirklich ein Tech-Asset, das du auch als solches präsentieren musst.
Alles klar. Okay, also klingt nach ziemlich direkten Zug zum Kunden. Ich glaube, die Investoren hören das sehr gerne hier in der Runde. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit Enlight AI und generell mit AI-Startups in Europa. Clemens, Maximilian und Oliver, vielen, vielen Dank fürs Interview und für die Gesprächsrunde.
Besten Dank für die Einladung.
Danke.
Danke, hat Spaß gemacht.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.